Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist mein Gast heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen auf die Themen, die dieser Tag bereithält. Im Koalitionsvertrag steht ja, dass die Ampel eine neue Kultur der Bildungszusammenarbeit begründen will. Zwischen Schulträgern, den Ländern und dem Bund. Heute ist Bildungsgipfel. Zudem lädt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP ein. Und der ist auch im Koalitionsvertrag vorgesehen. Aber was jetzt passiert ist, fast alle Bildungsministerinnen und Bildungsminister der Länder haben abgesagt. Und ich sag mal so, im Koalitionsvertrag steht eigentlich was von neuer Stärke beim Thema Bildung. Ich würde sagen, neue Schwäche passt da besser. Oder haben Sie Hoffnung, dass auf diesem Gipfel heute was rumkommt, Caroline Fetscher?
Also mich wundert doch so manches an der Sache. Erstmal wurde ja jetzt von Seiten der anderen Bildungsminister protestiert oder moniert, dass es keine Vorbereitung gab zu dem Gipfel, dass es keine ordentliche Agenda gibt, dass man das Ziel nicht erkennen könne etc. Darum bleiben dann fast alle, bis auf zwei SPD-Minister, ich glaube Hamburg und was ist der andere?
Ich meine Schleswig-Holstein, ich bin
aber
gar nicht
sicher. Ja, aber nee, ich glaube, es ist auch eine CDU. Wie auch immer, zwei kommen und alle anderen bleiben fern. Und ich wundere mich über die Fantasielosigkeit der Kultusminister oder der Bildungsminister in dem Fall. Warum gehen sie nicht hin und machen den Prozess? Warum gehen die nicht hin und sagen, das und das ist unsere Agenda? Die können sich doch vorher abstimmen. Also man hat so viele Aufgaben im Moment zu lösen. Und es gibt so viel bundesweit flächendeckend zu machen, wo man ja auch von dem Bildungsföderalismus etwas wegkommen möchte und hin zu einer größeren, also bundesweiten Planung von Bildung, von überhaupt Ausbildung von Pädagogen. Da fängt es ja schon mal an, dass wir viel zu wenige haben etc. Da könnten die doch ihre Agenda machen und das Frau Stark-Watzinger hinlegen. Stattdessen bleiben sie weg und das ist irgendwie so beleidigt. Ich finde es so unkonstruktiv. Ja.
Wo man ja auch sagen könnte, Bettina Stark-Watzinger, die hat heute Morgen im Deutschlandfunk ein Interview gegeben und die hatte relativ konkrete Ideen. Wir hören mal kurz, was sie zu sagen hat.
Wir wollen ja mit dem Startchancenprogramm, das ja eine neue Form der Zusammenarbeit auch sein kann, ein Teil dessen, was wir diskutieren in den nächsten Wochen, wo wir eben zusammenarbeiten, um die Schulen besser aufzustellen im Sinne von mehr Selbstständigkeit, weil sie eben ein eigenes Budget haben, um vor Ort wirklich die pädagogischen Konzepte entwickeln zu können, mit Investitionen in Infrastruktur und mit mehr Schulsozialarbeit. Und ist das Ziel für 2024.
Das heißt, sie hat ja schon Visionen, weil jetzt ganz oft gesagt wird, da ist irgendwie keine Idee da. Ganz ehrlich, die Diskussion endet ja immer wieder darin, dass dann am Ende der Bildungsföderalismus, also diese Zuständigkeit der Länder so als Buhmann dasteht. Und wenn Sie jetzt auch sagen, naja, das ist eigentlich eine Arbeitsverweigerung der Länder, könnte man ja auch grundsätzlich sagen, Bildungsföderalismus abschaffen und dem Bund die Bildungshoheit übertragen. Vielleicht gibt es dann eben weniger Streit und mehr Konstruktives nach vorne.
Man könnte sich doch einfach darauf einigen, sozusagen ganz pragmatisch und intelligent, wo hat der Bund mitzureden, bei den Curricula zum Beispiel, in der ganzen Frage, um die es dauernd geht, Digitalisierung. Das kann ja nicht die
Stichwort Digitalpakt.
Digitalpakt, das wird immer auch so als Zauberwort und als magische Formel betont. Und man muss aber ja bedenken, dass die Kinder weiterhin alle und wir alle Menschen im Analogen verankert sind. Und dass es auch mal darum geht, dass sie sich konzentrieren, dass diese Reizüberflutung durch die digitale Welt und durch dieses virtuelle Bildschirmleben, was wir inzwischen ja fast alle haben, dass die ein bisschen eingedämmt werden muss, um überhaupt Bildungsinhalte aufnehmen zu können, um soziales Lernen zu verstehen, um überhaupt Fake News von richtigen News zu unterscheiden. All diese Grundkompetenzen, auf die es ankommt, die muss es bundesweit geben. Und was Frau Stark-Watzinger da eben sagt, ist ja sozusagen noch eine größere Verkleinerung, Aufteilung vom Bildungsauftrag. Das heißt nicht nur Föderalismus, sondern jede Schule soll noch individuell für sich bestimmen können, was sie ohnehin tut. Dadurch, dass die Schulleitung bestimmte Präferenzen hat, dadurch, dass es Stadt-Land-Unterschiede gibt und dass es Unterschiede zwischen den Schulformen gibt. Die Schulen sind ohnehin unterschiedlich.
Aber wäre dann nicht trotzdem, wenn man sagt, ich konnte jetzt noch nicht so raushören, wie Sie zu dieser Idee stehen, den Bildungsföderalismus abzuschaffen, wäre es dann nicht genau dann sinnvoll zu sagen, wir haben ein zentrales Entscheidungsgremium, das ist das Bundesbildungsministerium. Von da aus kann man ja dann auch wieder Freiheiten geben, auch einzelnen Tool mit einzelnen Bedürfnissen. Aber der Kommunikationsweg ist dann ja viel direkter.
Naja, man könnte sich doch vorstellen, eine Bund-Länder-Konferenz sozusagen anstelle der KM-Kultusministerkonferenz.
Na, das sollte der Gipfel ja eigentlich leisten.
In der beide zusammen sitzen, genau. Und wo man dann sagt, bestimmte Kompetenzen und bestimmte inhaltliche auch Vorgaben für die Curricula erarbeiten wir gemeinsam und die Federführung hat dann der Bund. Aber das ist dann für alle auch geltend. Also wenn man tatsächlich in diesen Digitalpakt geht oder in Präventionsprogramme, Antiradikalisierung. Ich verfolge seit Jahren die Arbeit von Ahmad Mansur, in der Präventionsarbeit in Schulen macht und weiß, wie viel da notwendig ist. Ich habe mit einem Lehrer aus Sachsen gesprochen, der sagte, in unseren Schulklassen sitzen teilweise 25% der Kinder, die Demokratie ablehnen, weil ihre Eltern das tun. Man braucht so große, auch bundesweite Präventionsprogramme für alle diese Fragen, dass man sich doch da auch einigen kann, was ist Bundessache, was ist Ländersache.
Aber ganz also so radikalen Schritt unterstützen Sie trotzdem,
diese
nicht zu sagen.
Diese komplette Zentralisierung, die wird ja auch gar nicht funktionieren. Und da werden sich die Länder auch mit ihrer Beharrlichkeit und auf ihre Tradition berufen und das auch gar nicht mitmachen wollen. Ich fange ja schon an, wenn Herr Lauterbach sagt, ich will ein paar Kliniken abschaffen, dass sie alle schreien, uns werden unsere Länderkompetenzen weggenommen.
Jetzt will ich, weil alle auf diesem Bildungsgipfel so rumdreschen, auch noch mal was zur Ehrenrettung sagen. Ich habe mir das Programm noch mal angeschaut. Da geht es ja eben nicht nur um den Austausch zwischen Bundespolitik und Landespolitik, sondern durchaus auch um den Austausch von ganz konkreten Ideen. Also zum Beispiel sind da Vertreterinnen und Vertreter aus der empirischen Bildungsforschung zugegen. Lehrerinnen, Eltern, Schülerinnen, Vertreter sind da. Also ist das ja trotzdem, auch wenn die Länder dann sagen, nö, machen wir nicht mit, bis auf zwei, trotzdem so eine Art Marktplatz der Ideen. Also sollten wir vielleicht einfach mal genauer hingucken, was da eigentlich stattfindet, als immer nur zu sagen, oh, das Gipfelchen, haha.
Naja, ich denke, die halt abgesagt haben schon dahin geguckt. Mir scheint, wenn man also systemisch drauf guckt, dass das eigentlich eher so ein bisschen ein Misstrauensantrag an Frau Stark-Watzinger ist. Also dass das Zusammensitzen und was diskutieren ist ja etwas, was normalerweise Leute, die so engagiert sind im Bildungssektor, nicht ablehnen würden. Also das kommt hinzu, deshalb erst recht finde ich das eben eine gewisse Fantasielosigkeit, weil man auch hingehen kann und sagen, passen Sie mal auf, das und das würden wir von Ihnen erwarten oder hier haben wir etwas vorliegen, was oder wir wollen das beeinflussen, die Agenda, die Sie hier haben.
Jetzt hat Frau Stark-Watzinger noch was gesagt, das möchte ich mal kurz einspielen.
Wir wollen eins, wir wollen ja weg vom Finger zeigen, wir wollen ja nicht über uns reden, sondern es geht ja um die Kinder in unserem Land und deswegen sollten wir heute mal uns auf den Weg machen, als Teambildung zu agieren.
Teambildung, sagt sie. Sie haben selber gerade gesagt, diese Absage der Länder kann schon auch als Misstrauensvotum gewertet werden. Ist denn Bettina Stark-Watzinger als Bundesbildungsministerin dann die Richtige an diesem Platz?
Ja, sie ist jetzt da im Moment. Also, jetzt tief beeindruckend fand ich persönlich sie bisher noch nicht in den Einlassungen, die ich von ihr mitbekommen habe oder wenn sie mal in einer Talkrunde saß und was erzählt hat und sie hat ja auch nicht, also sie kommt auch nicht von diesem Fach und es ist im Moment so wahnsinnig viel notwendig, es muss sich so viel bewegen auf dem Bildungssektor, dass egal ob sie die Richtige oder nicht jetzt ist, dass ich einfach nicht verstehe, wie die Bildungsminister das boykottieren können.
Frau Fetscher, können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das letzte Mal einen Kaufhof oder einen Karstadt betreten haben?
Ich glaube, ich fürchte, es war vor der Pandemie.
Also vor 2020. Mhm. Ja, natürlich frage ich das, weil der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof 52 Warenhäuser schließt, die ersten schon Ende Juni, einen zweiten Schwung dann zum neuen Jahr. Mehr als 5000 Menschen werden ihren Job verlieren und ganz ehrlich, das war doch ein Abschied auf Raten. So sehr ich mitfühle mit denen, die den Job verlieren. Und da sind ja auch viele Tränen geflossen, darüber wurde viel berichtet. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, der Markt regelt endlich.
Ja, der Markt ist ja ursprünglich in die Kaufhäuser reingewandert. Das heißt, die Marktflächen, die man so hatte in der früheren historischen Zeit, die hat man quasi übereinander gestapelt. und daraus die Kaufhäuser gemacht. In der Industrialisierung und während der frühen Globalisierung und Kolonialzeit hat man diese Kaufhäuser gegründet. Und die Märkte sind eben hineingewandert ins Digitale. Und ich glaube, da kann sich jeder, an die eigene analoge Nase fassen und einfach bekennen, ja, es ist oft so viel praktischer, es geht schneller. Ich kann zwischen Dutzenden von Marken irgendwas auswählen. Ich kann genau das Computerkabel finden, was ich brauche, oder genau die Socken oder was auch immer. Das ist einfach, ja, es ist eine richtig traurige Entwicklung, weil die großen Kaufhäuser ja auch nicht nur Konsumtempel sind, sondern es waren Orte der Begegnung. Das waren auch Orte, wo man sinnlich und haptisch die Dinge anfassen konnte und riechen konnte und so weiter.
Obwohl ich sagen muss, dass ja das Konzept Einzelhandel jetzt nicht komplett verloren ist. Nein, also es gibt ja zum Beispiel Online-Warenhäuser, sowas wie Warenhäuser, die Kleidung anbieten, ich sage jetzt nicht den Namen, die machen in Innenstädten Läden auf, Outlet-Läden, ja, wo stimmt. sie ganz analog wieder Kleidung anbieten. Das heißt, das scheint ja doch immer noch zu funktionieren, da einen Laden aufzumachen, bei dem man viel von vielem anbietet und wo Menschen dann eben auch mal doch nochmal haptisch sehen kann, die Hose, die fühlt sich gut an.
Mhm. Ja, wahrscheinlich gibt es auch einen Gegentrend, aber die großen Ketten scheinen am Ende zu sein. Ich denke, die Solitäre, also die ganz berühmten Saks Fifth Avenue oder eben Harrods in London oder das KDW in Berlin, ich denke, die haben sozusagen als Solitäre eine gute Überlebenschance. Aber die Ketten, da bin ich sehr skeptisch, ob das auf Dauer bleibt. Wäre es ja eine Sache für ein bedrohtes Kulturerbe zum Teil.
Ja, ich muss sagen, genau das, da passt, glaube ich, ja, das ganz gut dazu, womit ich anschließen wollen würde, weil ich merke schon, was ich, glaube ich, vermissen werde bei diesem Konzept ist, ich gehe da rein und lass mich überraschen, was es gibt. Jetzt muss ich ja zur vielleicht Nichtverteidigung von Karstadt Kaufhof sagen, das ist mir jetzt in den letzten Jahren da nicht so oft passiert, aber zum Beispiel in meiner Heimatstadt Mainz gibt es ein ehemaliges Karstadt-Gebäude, das sieht von außen komplett runtergekommen aus und eigentlich auch von innen, wenn man ehrlich ist, komplett, eigentlich fast eine Ruine, aber die Stadt hatte die Idee, komm, wir machen mal einen Wettbewerb draus, haben da junge Künstlerinnen, Künstler oder auch Konzeptstores aufgerufen, sich zu bewerben. Und da geht man jetzt rein, erwartet es überhaupt nicht, aber da ist dann die Fläche genutzt in verschiedene Ecken und da können die sich eben bei diesem Wettbewerb durchgesetzt haben, ausstellen, auch verkaufen. Da kriegt man dann Designpostkarten der Stadt oder so. Und das läuft richtig gut, weil das natürlich auch eine Top-Lage ist. Also da verstehe ich nicht, warum man nicht viel mehr über diese konstruktive, schöne, kreative Nutzung auch redet.
Ich finde, das klingt wunderbar. Ich glaube nur, dass also rein der Steuerertrag vermutlich von einem Karstadt einfach das unvergleichlich Vielfache einbringt einer Kommune, Gemeinde oder einer Stadt. Aber das sind natürlich schöne Ideen und es ist so ein bisschen so ähnlich wie beim Abwracken des Ruhrgebiets, wo dann aus diesen ehemaligen großen Essen und Fabrikgeländen irgendwann die Ruhr-Triennale und solche Sachen draus entstanden sind, so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Aber es bleibt traurig für die 5000 Mitarbeiter, die da jetzt abgewickelt werden oder freigestellt, heißt das, glaube ich, heutzutage. Und es soll es eine Auffanggesellschaft für die geben, hat Hubertus Heil jetzt versprochen. Aber das ist schon, es ist ein großer Kulturwandel, der sich da vollzieht.
Die Journalistin Caroline Fetscher ist heute hier im Deutschlandfunk Kultur mein Gast. Wir schauen auf das, was uns heute beschäftigt. Und Frau Fetscher, Sie haben etwas mitgebracht, worüber Sie sich gefreut haben. Und zwar einen Artikel des bekannten Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama. Der spricht sich darin dafür aus, die großen Tech-Unternehmen wie Twitter zum Beispiel zu regulieren. Aber nicht über die Politik, wie er schreibt, sondern über das, was er Middleware nennt. Was genau meint er damit?
Also erstmal, vielleicht sollte man noch kurz erklären, was er eigentlich meint. Also er sagt, es ist ein Dauerskandal, der nicht Regulierung ist. Dass also Netzwerke wie Twitter, Google, Facebook, TikTok etc. ohne jedwede Kontrolle sind. Und dass zum Beispiel eine Einzelperson wie Elon Musk daherkommen kann und bestimmen kann, ob ein Präsident einen Account hat oder nicht. Und in welche politische Richtung etwas geht und wie weit. Also inkriminierbare Sprache verfolgt oder nicht verfolgt wird, etc. Also das hält er für unhaltbar. Und ich halte im Übrigen selber, deswegen hat es mich auch gefreut, das auch für unhaltbar, weil ich mich auch wundere, wieso die Polizei twittert, wieso Behörden auf Facebook sind. Also wieso nutzen die privaten Kanäle, die Leuten gehören, die private Eigentümer haben für öffentliche Aufgaben und können da jederzeit sozusagen reguliert und werden durch eine nicht autorisierte, also nicht öffentlich und staatlich autorisierte Hand.
Obwohl was ich sagen muss, es funktioniert ja teilweise schon, zumindest ansatzweise mit dieser Regulierung, also über Gerichte dann. Also es gab einen Fall zum Beispiel vom Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg, Michael Blume, der hat im Dezember vor Gericht gewonnen. Twitter muss verleumdende Tweets über ihn löschen und zwar alle, die solchen Inhalt aufweisen. Da ging es auch um die Wortwahl und so.
Das heißt ja konkret,
Twitter wird dann durch Gerichte gezwungen, stärker zu moderieren.
Also wenn Sie jetzt ein Netzwerk eröffnen, dann kann niemand sie zwingen, Person X oder Y da drin zu behalten oder nicht. Sie sagen, der gefällt mir nicht, der ist nicht meiner Meinung oder der gefällt mir, hat einfach keinen Bock auf den sozusagen und den schmeiße ich da raus. Ja? Das ist die Partizipation und Inklusion ist komplett willkürlich, genauso die Exklusion, komplett willkürlich. Also das heißt, Herr Musk haben wir vielleicht sogar noch Glück oder auch bei Herrn Zuckerberg, dass die noch gewisse Minimalstandards vielleicht an Ethos und Anstand haben. Aber was ist, wenn jetzt es irgendwann ein Enkelkind erbt und macht damit irgendwas völlig Wahnsinniges oder ein QAnon-Anhänger? Also im Grunde schreit das Ganze meiner Ansicht nach Dekartellisierung, also nach einer Zerteilung in einzelne, besser kontrollierbare Einheiten. Und so ein Monopol, solche Monopole dürften eigentlich gar nicht bestehen.
Jetzt komme ich nochmal zurück. Jetzt komme ich nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Er sagt ja, man soll das regulieren, aber das soll nicht der Staat tun, sondern eine sogenannte Middleware. Wie soll das funktionieren?
Also er stellt sich Firmen vor, die man quasi wie so eine Art TÜV bestellt. Und wo man.
Gab es ja gerade eine Recherche zum TÜV, dass der auch nicht immer so zuverlässig ist.
Genau, das ist dann der nächste Gedanke, den man hat. Und die Frage wollte ich ihm auch stellen, hat leider im Moment keine Zeit zu antworten, hat sehr nett geantwortet, aber wollte nicht inhaltlich darauf eingehen aus Stanford. Denn da stellt sich wirklich dann die Frage, wer kontrolliert die Middleware? Also wenn eine Firma dann natürlich sozusagen voll komplett durchgecheckt ist und sagt, wir lassen das alles durch unser System streamen und fischen daraus und filtern daraus, was nicht in Ordnung ist und oder was eben nicht den Gesetzen entspricht, dann wäre das ja wunderbar, aber das müsste sozusagen eine über alle Kritik und alles erhabene Firma sein. Und da würde ich dann dem Rechtsstaat vermutlich eher trauen. Ich finde auf jeden Fall sehr schön, dass er diesen Gedanken so aufgreift, dass das ein hingenommener, permanenter öffentlicher Skandal ist, dass solche Monopole, Kommunikationsmonopole in Händen von einzelnen Individuen sind.
Caroline Fetscher vom Tagesspiegel hat etwas mitgebracht, das sie freut, und zwar ein Artikel von Francis Fukuyama über Tech-Riesen und deren Regulierung. Vielen Dank.
Gerne.
Eva Högel von der SPD ist Wehrbeauftragte des Bundestages und sie hat heute ihren Jahresbericht vorgestellt. Darin kritisiert sie das Beschaffungswesen der Bundeswehr als zu behäbig. Schönes Wort eigentlich. Und da möchte ich draufschauen mit meinem Gast, mit der Tagesspiegel-Journalistin Caroline Fetscher und mit unserem Sicherheitsexperten Markus Pindur, der ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Pindur, erstmal die Frage an Sie. Was steht denn noch in dem Wehrbericht?
Also das langsame Tempo ist tatsächlich ein Großthema, das überwölbend über diesem Wehrbericht drüber steht. Zu einer vollständigen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr wolle man 2030, 2031 kommen. Da seien die ersten Projekte auf dem Weg, aber bei den Soldatinnen und Soldaten seien 2022 zum Beispiel nichts aus dem Sondervermögen angekommen. Das Beschaffungswesen sei, wie Sie schon sagten, viel zu behäbig. Und sie stellt in ihrem Jahresbericht auch fest, die Lastenbücher der Truppe seien voller geworden, die Bekleidungskammern, Munitionsdepots und Ersatzteillager hingegen nicht.
Ich sprach eben schon davon, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden müssen. Und ich beginne mal mit dem Thema Material und fasse das in den Satz zusammen. Die Bundeswehr hat von allem zu wenig. Und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger.
Dabei habe es selten einen so großen gesellschaftlichen Konsens gegeben, sagte Eva Högel, wie eben nach der von Kanzler Scholz als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgerufenen Zeitenwende. Aber sie plädiert mit Hinweis auf Expertenstimmen auf eine deutliche Ausweitung des Sondertopfes von 100 auf 300 Milliarden Euro. Es fehle aber nicht nur am Geld, auch das Vergabeverfahren und insgesamt die Bürokratie in der Bundeswehr sei tatsächlich ein großes Problem. Und da müsse einfach sich richtig was dran ändern, bevor da auch Fortschritte zu sehen seien.
Ja, und Eva Högel hat sich ja auch bezeichnet als eine, die sie Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der Truppe lenken kann und will. Sie hat sich als Anwältin der Truppe bezeichnet, Caroline Fetscher. Wenn wir aber da jetzt hören, was sie da alles als leer und nicht vorhanden bezeichnen, charakterisieren musste, frage ich mich, ob es nicht dann angesichts dieser Riesenbaustelle bei dieser Bestandsaufnahme bleiben soll. Also weil es wirkt auf mich wie so eine Riesenbaustelle, dass man da irgendwie gar nicht weiß, wo man da anfängt mit dem Werkzeug.
Naja, das hat Herr Pindor ja eben auch schon dargestellt, die Bürokratie bei diesem Bestellvorgängen oder im Beschaffungswesen, wie das heißt, die scheint wirklich enorm zu sein. Also dass man quasi wegen eines Bleistifts irgendwie 20 Formulare ausfüllen muss und die dann weiterfaxen womöglich. Und natürlich hat man jetzt erstmal auch die Depots leer gemacht. Man hat jetzt wirklich wahnsinnig viel an die Ukraine gegeben, auch wenn immer geschimpft wurde auf die Langsamkeit von Olaf Scholz und dass er da nicht reagiert und so weiter. Es ist ja doch beeindruckend, wenn man mal auf die Website vom Verteidigungsministerium geht und sich die Liste der Materialien anschaut, die geliefert wurden, dann ist das doch so manches. Und das ist eben, das Nachbestellen und Neuproduzieren ist eben offenbar dieser wirklich lang aufwendige Prozess. Und wenn Herr Pindor, Sie sagten eben, dass 2031 soll dann ein bisschen mehr Sonne zu sehen sein, auf dem Sektor, aber da hoffentlich, bis dahin ist ja längst Frieden auch.
Ja, hoffen wir es. Ich unterstütze Ihre Hoffnung. Ich würde gerne noch mal hören, was Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius eigentlich so zum Zustand der Truppe sagt.
Wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind. Also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven, brutal geführten Angriffskrieg. Das bedeutet, wir müssen leider wieder viel Geld für Waffen ausgeben. Eine furchtbare Vorstellung. Ich bleibe dabei, selbst als Verteidigungsminister.
Er sagt, eine furchtbare Vorstellung auch als Verteidigungsminister, Markus Pindur. Was ich mich frage, ist, Caroline Fetscher hat es ja gerade angesprochen, Olaf Scholz ist zwar zögerlich, aber es werden dann doch immer wieder auch funktionierende, hoffentlich funktionierende Waffen für die Ukraine zur Verfügung gestellt. Wenn dann wir aber hier eine Truppe haben, die selbst der Bundesverteidigungsminister als nicht verteidigungsfähig bezeichnet, haben Sie da Einblicke, wie es um die Moral dieser Truppe so bestellt ist? Also gibt es da... Ja, wie soll ich sagen, Verwerfungen? Ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch der eine oder andere sagt, boah, kein Bock.
Also die Soldaten, mit denen ich spreche und auch Reservisten, die sind in der Regel hoch motiviert und hoch interessiert. Aber sie sind natürlich auch des Öfteren frustriert darüber, dass der Zustand der Bundeswehr so ist, wie er ist. Und das ist ja schon seit nicht nur dem letzten Jahr, sondern seit mindestens 2 Jahrzehnten der Fall. Es hat aber bis zum Beginn des Krieges niemanden interessiert. Und dieses freundliche Desinteresse an der Bundeswehr, das war das Riesenproblem. Die Hoffnung ist, dass sich mit mehr öffentlicher Aufmerksamkeit und auch mehr Einsicht der Öffentlichkeit darin, dass es einer funktionierenden Verteidigung braucht, um Abschreckung glaubhaft darstellen zu können und damit auch friedenssichernd tätig sein zu können. Das ist eine Hoffnung, die natürlich von vielen gehegt wird. Das kann man auch ein bisschen daran ablesen, dass die öffentliche Meinung sich da auch sehr gewandelt hat. Also was Boris Pistorius da eben sagte, es blute ihm das Herz, wenn man mehr Waffen kaufen müsse. Man muss der Öffentlichkeit schon klar machen, dass ohne Waffen keine Abschreckung möglich ist. Und ich glaube, Boris Pistorius hat das auch eher mit Blick auf die Wählerklientel der SPD gesagt, die da vielleicht zurückhaltender ist als andere.
Jetzt fand ich eine Bemerkung der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann noch ganz bemerkenswert, Frau Fetscher. Die hat gesagt, dass Deutschland weg muss von sogenannten Goldrandlösungen, was eben Beispiel Anschaffungen für die Bundeswehr angeht. Also sie meint, da können nicht 1000 Sonderwünsche gestellt werden, wie es aus ihrer Sicht bis jetzt war, sondern es müssten jetzt einfach schnell Dinge beschafft werden, die auf dem Markt sind. Ich würde sagen, zu verlangen, dass eine Truppe genug Kleidung oder Unterwäsche hat, im Ausland stationiert zu sein, ist dieser Ausdruck der Goldrandlösung vielleicht doch nicht der richtige.
Naja, aber womit sie ja recht hat, ist, dass die Beschaffung auf irgendeine Weise klappen kann. Wir haben ja auch gesehen, wie die Shoppingtour von Robert Habeck als Wirtschaftsminister durch die halbe Welt, um alternative Energielieferanten zu finden, das hat ja auch geklappt. Das hat ja, zumindest haben wir hier in diesem Winter alles das nicht gehabt, was vorher als Katastrophe beschworen wurde, von Blackout etc. Und ähnlich könnte man ja jetzt auch die Beschaffung doch etwas lockerer und sozusagen unbürokratischer vonstatten gehen lassen und einfach sagen, wir kaufen da jetzt mal ein, wo wir auch was bekommen können. Wenn wir jetzt trotzdem von der Hoffnung am Horizont sprechen, die Herr Pindor und auch Herr Pistorius ja angesprochen haben, dann würde ich immer sagen, darf uns eigentlich nie genügen, nur zu sagen, wir müssen abschrecken. So wichtig ich das im Moment finde und so wichtig ich, absolut wichtig ich, die Unterstützung der Ukraine in diesem, auch auf dem militärischen Gebiet im Augenblick finde, sollten wir doch vielleicht immer auch am Horizont haben, wie kann eigentlich die Gattung oder wir als Menschheit ein bisschen mehr verstehen von unserer eigenen Destruktivität? Wie können wir das besser analysieren, erforschen? Wie können wir das eindämmen? Wieso entstehen solche Leute wie Herr Putin, der ja als Einzelmensch überhaupt nichts weiter, wäre wahrscheinlich irgendwo in einer Psychiatrie oder so, aber nichts weiter bewirken könnte. Aber wieso entsteht das, dass Massen von solchen Leuten mitgerissen werden oder eben sich mitschleppen lassen? Dass wir einfach mehr über uns selbst erfahren und dass wir uns ein bisschen jenseits der Logik dieses militaristischen Prozesses, in dem wir uns befinden, auch mit dem befassen, was über den Horizont hinaus weist. Das wäre so eine Hoffnung, die ich hätte.
Herr Pindor, ich habe Sie in der Leitung atmen gehört. Sie wollten noch kurz darauf reagieren. Gerne.
Kein Problem. Sie haben das jetzt natürlich auf eine philosophische Ebene gehoben. Ich glaube, das ist genau
beides muss man, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, dass genau das ist, was Putin erst hat, in Putin den Gedanken hat reifen lassen, dass er doch die Ukraine überfallen könne, weil die Ukraine ein schwacher Staat war. Also diese Abschreckungslogik, die ist dringend notwendig.
Absolut.
Und die hat eine tiefe Moral und Friedensberechtigung auch. Ohne das geht es
nein,
eben nicht.
Nein, Herr Pindor, völlig einleuchtend.
Die Bedingungen, unter denen solche Herrschaften entstehen können, die werden tatsächlich, ich glaube spätestens seit dem Nationalsozialismus, sehr breit diskutiert. Nur wir haben das in den letzten 30 Jahren immer so diskutiert, als könnten nur Rüstungskontrollgespräche und nur Entspannungspolitik dazu führen, dass sich schlechte Akteure wie Putin dann gut verhalten. Und das ist eben nicht der Fall.
Ja, und wir haben die schlechten Akteure ja gar nicht wahrgenommen, also nicht ernst genommen.
Ja. Ne? Und auch den Rat unserer Nachbarn und Partner.
Genau.
Ja.
Vielen Dank, Markus Pindor aus unserem Hauptstadtstudio. Und genau jetzt im Moment äußern sich Polizei, Staatsanwaltschaft und der Innensenator Andi Grote von der SPD in Hamburg zum Stand der Ermittlungen nach der Amok-Tat bei den Zeugen Jehovas. Am Donnerstagabend hatte ein Schütze ja 7 Menschen erschossen und dann sich selbst getötet. Frau Fetscher, Sie haben mir gerade verraten, Sie haben die Polizei in Hamburg angeschrieben und Fragen gestellt. Das, was eine Journalistin eben macht.
Ja, was wir so machen. Genau.
Was wollten Sie denn
wissen? Ja, ich habe der Redaktion vorgeschlagen, darüber zu schreiben, inwieweit es psychologische Vorprüfungen gibt, wenn man einen Waffenschein beantragt. Es gibt ja ein Waffengesetz, in dem steht drin, dass es eine persönliche Eignung überprüft wird. Das heißt, dass man zum Beispiel ein Führungszeugnis vorlegen muss etc. Aber man kann ja ein völlig unbescholtener Mensch sein, wie offenbar dieser Philipp F. Punkt einer war, der zugleich doch unfasslich krude und wirre Dinge geschrieben hat und paranoide Fantasien hatte und öffentlich zugänglich bei Amazon im Selbstverlag ein Buch veröffentlicht hatte, was man hätte anschauen können. Es gab anonyme Hinweise auf diesen Mann.
Und eigentlich ist ja da auch einiges gut gelaufen, weil er wurde ja überprüft.
Er wurde aber von der Waffenbehörde. Die haben geschaut, ob seine Pistole richtig weggeschlossen ist. Und dann haben sie irgendwo noch eine Patrone liegen sehen, die nicht im Safe war. Und dafür hat er sich höflich entschuldigt. Und das hatte uns der Hamburger Polizeisprecher dann erklärt. Also da hätte man dann keinerlei Beanstandung gefunden. Aber man hätte mit zwei Klicks was finden können. Und das hätte man ja auch einem amtspsychiatrischen Begutachtungsvorgang dann zuführen können. Also das möchte ich gerne wissen, inwieweit gibt es überhaupt psychologische Schulung, dass man zumindest Alarmsignale bemerkt, dass man darauf aufmerksam gemacht wird. So wie es jetzt auch Schulungen gibt, wird das eben Pädagogen oder Lehrpersonal darauf aufmerksam wird, ob ein Kind eine Auffälligkeit zeigt, das vielleicht missbraucht wird oder misshandelt wird. Oder dass man ein bisschen psychologisch versteht, von der Klientel, mit der man da zu tun hat. Und Nancy Faeser hat wohl heute auch gesagt, dass sie dafür ist, dass man diese persönliche Eignung für den Waffenbesitz durchaus auch mit einer psychologischen Abprüfung verbindet.
Ja, genau. Sie hat vorgeschlagen, dass bei einer Überprüfung eben nicht nur Polizei und Sicherheitsbehörden dabei sind, sondern dass auch bei den Gesundheitsbehörden was abgefragt werden kann, damit eben psychische Auffälligkeiten rauskommen können. Trotzdem frage ich mich, auf welcher Grundlage überprüft man dann Menschen? Klar, jetzt bei diesem Schützen gab es ja sogar einen Hinweis, aber man kann ja auch nicht wahllos überall immer, sage ich mal, ein Psychogramm scannen, um rauszufinden, oh, würde diese Person möglicherweise irgendwann eine Schusswaffe einsetzen, um was zu tun. Also man kann ja auch nicht, dann wären wir ja schnell bei diesem gläsernen Überwachungsstaat.
Ja, so gläsern ist es ja dann nicht. Es gibt Leute, die beantragen einen Waffenschein und die wissen ganz klar, ich muss dann als Person auch diese persönliche Eignung haben, die im Gesetz vorgeschrieben, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir haben 5,2 oder 3 Millionen Menschen oder Waffen im Privatbesitz in Deutschland. 5,3 Millionen, wahrscheinlich mehr als die ganze Bundeswehr, über die wir vorhin sprachen. Und da passiert ja immer und immer wieder was. Und bei jeder Amoktat hatten wir Leute, die entweder berechtigt selber, also berechtigten Zugang zu Waffen hatten, weil sie einen Waffenschein besaßen, oder im Fall Winnenden meinetwegen, wo der Vater den Waffenschein hatte und der Sohn sich die Waffe genommen hat, die nicht ordentlich verwahrt war. Ein Kind übrigens, was wegen Gewaltfantasien in psychiatrischer Behandlung war. Also ich denke, dass wir da diese Angst nicht haben müssen vor einem gläsernen Menschen. Die haben wir jetzt ja auch nicht, wenn es heißt, wir wollen Sporttrainer oder Lehrerinnen und Lehrer überprüfen oder Leute, die die Kinder auf Klassenfahrten begleiten, überprüfen, ob die schon mal einschlägig in irgendeiner Weise übergriffig mit Kindern aufgefallen sind. Das ist auch noch kein gläserner Mensch. Ja.
Was ich mich trotzdem frage, ist, wie sehr wir uns im täglichen Leben 100% absichern können. Also natürlich gibt es nie diese 100%ige Absicherung. Aber es erinnert mich immer wieder auch an die Diskussion um die Poller an den Weihnachtsmärkten. Die verhindern natürlich, dass ein Auto da reinrast. Aber jemand zum Beispiel jetzt mit einem Messer kann da halt trotzdem Leid anrichten. Also brauchen wir doch auch als Gesellschaft so eine Art Grundvertrauen, dass da hoffentlich ja nicht so viele rumrennen, die es dann machen.
Ja, das brauchen wir. Aber wir brauchen vor allem auch wirklich, Psychologie muss ein Allgemeinwissen sein. Also ein bisschen wenigstens sozialpsychologisches und individualpsychologisches Wissen müsste eigentlich vermittelt werden von der Kindheit an. Das ist eine Kulturtechnik. Das gehört im Prinzip in jedes Management-Seminar hat das ja inzwischen sogar schon. Ja? Das gehört zur Sozialisation eines jeden Menschen, dass man auch so ein bisschen wenigstens ein Gespür für Alarmsignale bekommen kann. Und dass eine Waffenbehörde das nicht erkennen kann, die vielleicht eben auch noch völlig ungeschult ist, also Mitarbeiter einer solchen Behörde, das leuchtet mir ein. Leider, ja.
Caroline Fetscher vom Tagesspiegel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und sie hat ein Buch zu einer anderen Amoktat geschrieben. 2017 hat ein Amokläufer aus einem Hotel in Las Vegas in die Menge geschossen und fast 60 Menschen getötet und dann sich selber das Leben genommen. Das Paddock-Puzzle heißt das Buch zur Psychologie der Amoktat von Las Vegas. Genau, der Täter hieß Paddock, deswegen dieser Titel. Caroline Fetscher, hier zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank.